Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Privatdozent Dr. Med. Björn Göring zum Thema Geriatrie meets Rheumatologie. Was hinter Gelenkschmerzen im Alltag stecken kann.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch Relevanten Podcast. Heute mit einer Folge aus dem Feld der Geriatrie. Bei mir ist Björn. Björn, du wirst dich selber gleich auch nochmal kurz vorstellen. Unser Oberthema ist heute so ein rheumatologischer Blick auf den geriatrischen Patienten. Wir möchten sprechen, was sind so typische Kernsymptome? Das sind Beschwerden, mit denen sich auch hochbetagte Leute vielleicht beim Rheumatologen vorstellen. Welche Erkrankungen können dahinter stecken? Das kann die Rheumatoide Arthritis sein, aber ist sie bei weitem nicht immer. Wie könnte man sich diagnostisch solchen Problemen nähern und würden das Ganze abrunden dann? Ja, mit der Therapie muss man vielleicht den geriatrisch-rheumatologischen Patienten auch noch etwas anders betrachten als den jüngeren Patienten. Darum soll es in den nächsten Minuten gehen, aber Björn, erstmal geht's um dich. Wer bist du? Was machst du? Warum ist es genau richtig, dass du hier im Podcast zu Gast bist?
Ja, ganz herzlich Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich bin Rheumatologe, leite die Rheumatologie hier am Zellitingen-Krankenhaus St. Joseph in Wuppertal, bin aber auch Geriater und habe als solcher einfach ein Interesse schon sowohl klinisch als auch aus der Forschung, mich mit den älteren Patienten, Patientinnen zu befassen und habe jetzt in den Jahren, in denen ich das schon mache, gemerkt, dass geriatrische Patienten nicht einfach nur ältere, junge Erwachsene sind, sondern die eben ihre eigene Pathophysiologie, ihre eigenen Symptome, aber eben auch ihr eigenes Ansprechen auf Krankheiten, Krankheitstherapien haben und denke, dass wir da viel noch auch lernen können, uns bessern können, dass wir den Patienten als solches dann auch, wie du schon gesagt hast, individuell betrachten.
Mhm. Rheumatologie verknüpft man ja so ganz landläufig irgendwie erstmal mit Gelenkproblemen, Gelenkschmerzen. Und wenn man das jetzt wieder ins Verhältnis setzt, so zum älteren Menschen, würde ich mir denken, so Gelenkbeschwerden im Alter, hat das nicht jeder, gehört das nicht zum Alter dazu? Wie häufig, also gibt es da Zahlen zu, wie häufig ältere Menschen unter Schmerzen, Gelenken, Arthralgien leiden, weißt du das?
Also du hast völlig recht, dass das eine der häufigsten Beschwerden des Alters sind, eine der häufigsten Gründe für chronische Schmerzen. Ich denke, das hast du auch schon gehört, wenn du ältere Menschen röntgst oder ins MRT steckt, hat eigentlich jeder ab 60, 65 irgendwo Arthrose. Das heißt aber ja nicht unbedingt, dass man da dann auch Schmerzen hat. Insofern ist diese Korrelation aus das, was ich in der Bildgebung sehe und wie es den Patienten einschreckt, schon mal wieder so ein perfektes Beispiel, warum man mit diesen Patienten reden muss.
Ja.
Aber ich habe natürlich eine sehr voreingenommene Sicht, weil bei uns kommen die Patienten natürlich schon mit diesen Überweisungen an. Aber wir sehen es halt ganz häufig, dass die hausärztlichen Kollegen auch dann bei einem gewissen Grad einfach am Ende ihres Machbaren in diesen kurzen Terminen sind. Mhm. Weil eine Fingerpolyarthrose, gehen wir ja bestimmt gleich nochmal drauf ein, zu diagnostizieren ist die eine Sache, aber dann das von den anderen Arthritisformen zu differenzieren, die ja manchmal anders aussehen, aber manchmal auch überlappend sind, das ist dann schon wieder etwas, wo man, glaube ich, einfach ein bisschen Erfahrung haben muss, kann. Aber da hoffe ich, dass dieser Podcast zum Beispiel auch so ein bisschen beleuchten kann, dass mit so ein paar Tricks und ein paar Grundkenntnissen, dass das eigentlich auch in jeder internistischen, chirurgischen Disziplinen gut möglich ist.
Ja, du hast ja schon zwei Begriffe genannt, einmal die Arthrose und einmal die Arthritis. Ne? Das sind ja das Gleiche sozusagen. Und du hast auch schon so angerissen, der Patient oder die Patienten, die zu dir kommen, waren vielleicht auch schon beim Hausarzt. Das heißt, Ein Großteil von denen ist vielleicht auch schon mal geröntgt worden, an der Hüfte, am Knie, an den Fingergelenken. Und hat auch röntgenologisch Arthrosezeichen. Wo ist jetzt erstmal der klinische Unterschied zur Arthritis? Vielleicht kannst du das nochmal wiederholen.
Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das ist zum Beispiel etwas, was, wenn wir Studenten haben, eins meiner wichtigsten Themen ist, dass man das im Studium vielleicht schon lernt, weil ich immer wieder mitkriege, dass man einfach nicht genug auf Gelenken rumdrückt, ja, im Studium oder auch als in seiner Assistenzarztzeit. Also das Lustige ist, im Englischen gibt es ja die Osteoarthritis und die Arthritis. Im Deutschen haben wir ja diesen Begriff Ose, wenn irgendwas degenerativ assoziiert ist. Das, man muss natürlich sagen, dass wenn man sich die Pathophysiologie anguckt, ist dieser Begriff Verschleiß für Osteoporose, für Osteoarthrose pathophysiologisch gar nicht richtig, sondern auch die Arthrose ist letztendlich eine niederschwellige Entzündung. Ja, nur, dass sie halt nicht so getriggert wird über die ganzen Pathways, die wir jetzt vielleicht in der Rheumatologie, sei das TNF-Alpha oder IL-6, ne, das sind halt Sachen, die wir noch gar nicht so richtig begriffen haben, aber die Amerikaner oder die Englischsprachen haben schon verstanden, dass Osteoarthritis letztendlich auch so ein Prozess ist. Im Deutschen, wenn wir über Arthrose reden, dann reden wir darüber, dass es eben eine Gelenkveränderung ist, die sich über bestimmte Kriterien definieren. Also zum Beispiel Verringerung des Gelenkspaltes, osteophytäre Anbauten, Sklerosierung und das Zysten, das äußert sich letztendlich dann in Schmerz. Wenn du von der Arthritis sprichst, jetzt im deutschen reinen Sinn, dann geht es darum, dass da ein entzündlicher Prozess ist, der über Immunzellen getriggert wird. Was das letztendlich auslöst, ist dann wieder eine andere Sache. Und da wird es jetzt interessant, gerade im Alter, wo sich ja auch das Immunsystem verändert, haben wir, abgesehen von den klassischen Autoimmunerkrankungen, also nehmen wir zum Beispiel eine rheumatoide Arthritis oder einen Lupus erythematodes, die ja beide Gelenkschwellungen, Entzündung, Rötung, das sind jetzt, ne, wenn ich gerade von den Arthrosekriterien gesprochen habe, klassische Entzündung ist das, was, glaube es war Herr Virchow, immer schon mit Carla Rubor Dolor gesprochen hat. Also das Gelenk ist dick, das Gelenk ist rot, das Gelenk ist heiß, das lässt sich nicht mehr bewegen und ist schmerzhaft. Im Alter haben wir aber zusätzlich jetzt zum Beispiel auch noch häufig dann Veränderungen, die vielleicht eher so metabolisch sind. Also die Prävalenz von Gicht nimmt zu und das, was besonders zunimmt, ist eben die Kalkeinlagerungen, also diese Pseudogicht, Chondrokalzinose, wo sich Calciumpyrophosphat in den Knorpeln einlagern. Und das ist halt dann auch ein entzündlicher Prozess. Der wird zum Beispiel über IL-1 getriggert. Und der kann total hochentzündlich schmerzhaft sein, verhält sich aber anders als eine klassische rheumatoide Arthritis. Ja, und das heißt, wenn jetzt ein älterer Mensch zu uns in die Notaufnahme kommt, dann ist es genau das, was du gesagt hast. Erstmal gucken, ist das was Arthrose? Ne? Gehört das Richtung Orthopädie oder ist das Arthritis? Und dann müssen wir gucken, ist das vielleicht jemand, der immunsupprimiert ist und der hat eine bakterielle, virale Arthritis? Kann ja auch gut sein. Ist das ein alter Mensch, der jetzt so eine metabolische Geschichte wie eine Gicht oder eine Pseudogicht hat? Oder ist das, was auch sein darf, jemand, der mit 60, 65 die Erstdiagnose seiner rheumatoiden Arthritis kriegt?
Ja. Was ich jetzt interessant fand, so die Zeichen, die du gesagt hast für Arthrose, ne, das waren ja überwiegend, mit Ausnahme des Symptoms Schmerz, waren das ja überwiegend auch röntgenologische Zeichen, ne, ja, und Arthritis hingegen hast du jetzt ja klar und schön eingeordnet als klinische Zeichen, ne, dickes Gelenk, heißes Gelenk, und wichtiger Punkt, jetzt den ich noch mitgenommen habe, also ein bisschen Entzündung ist immer, ne, Arthrose eher so low grade und je arthritischer es wird, desto aktiver ist vielleicht dieser Entzündungspart. Vielleicht auch unterschiedlichen Mechanismen, ne? Aber so habe ich dich jetzt verstanden.
Ja. Und also ist völlig richtig. Und da sind wir jetzt auch schon bei dem Thema, ich beschäftige mich nicht jeden Tag mit Gelenken wie der Rheumatologe, sondern ich bin der niedergelassene Hausarzt, ich bin aber auch vielleicht der Neurologe in der Praxis und mache eine Anamnese und dann kommt das halt raus. Und wir können das einfach mal so ein bisschen durchdeklinieren.
Ja, gerne.
Weil wir das auch immer wieder mit den Studenten und den Assistenten machen. Ein klassischer Entzündungsschmerz ist morgens Steifigkeit, Bewegung macht es besser. Ein klassischer Arthrose-Schmerz ist belastungsabhängig, also im Verlauf des Tages schlimmer werdend und wird durch körperliche Belastung eigentlich schlimmer. Ne? Du hast dann noch diese Komponente der Morgensteifigkeit, wonach wir immer fragen. Natürlich ist es so, dass wenn du Arthrose-Patient bist und du länger irgendwo sitzt, dann werden deine Faszien wieder enger, die Bänder spannen. Und das heißt, dieses erste Aufstehen, dieser Anlaufschmerz, der darf halt nicht mit klassischer Morgensteifigkeit verwechselt werden. Ja, also das heißt, jemand, der sagt, boah, Herr Bühring, natürlich habe ich Morgensteifigkeit. Und dann sage ich, alles klar, Herr Müller, wie lange hält die denn? Oh, bis ich in der Dusche bin, ist sie vorbei. Ja. Dann sage ich halt, okay, kann ich nichts mit anfangen, kann sehr gut Arthrose sein.
Ja.
Wenn ich aber jemanden habe, der halt sagt, Herr Bühring, ich stehe morgens um 5 Uhr auf, um schon meine ersten Medikamente zu nehmen, damit ich um 7 Uhr einigermaßen zum Bus komme, dann sage ich schon, das hört sich entzündlich an.
Also es ist ganz klar die zeitliche Dimension.
Ja.
Ne? Paar Minuten versus
ganz
Stunde
genau.
oder was
Halbe
auch
Stunde,
immer.
Halbe Stunde, Stunde ist so der Cut-off, ganz genau.
Okay. Also du hast gesagt, klinische Untersuchung ist ein wesentlicher Faktor. Wir haben uns über das Röntgen unterhalten. Sind das so die Basisdiagnostika, die man durchführen muss, um eine erste Einschätzung zu treffen? Oder wie schnell gehst du weiter?
Also lass mich da noch mal einmal zurückgehen. Die klinische Untersuchung, was ich auch immer wieder merke, ist, wie unterscheide ich ein knöchern verdicktes Gelenk und ein geschwollenes Gelenk.
Ja.
Also jetzt haben wir, Fingerpolyarthrose ist ein wunderbares Beispiel. Natürlich hat jemand, der eine Heberdehn- oder eine Bouchard-Arthrose hat, auch dicke PIP, also proximale Interphalangialgelenke oder distale Interphalangialgelenke, die sind auch dick erstmal.
Ja.
Ne? Und der Unterschied ist halt, wenn du drauf rumdrückst.
Ja.
Und ich erzähle dann immer meinen Assistenten oder den Studenten, wenn du auf einem Stein, wenn sich das anfühlt, als wenn du auf einem Stein rumdrückst, das ist halt in Anführungszeichen knochenhart, dann ist da wahrscheinlich keine Entzündung drin. Wenn sich das so anfühlt, wie wenn du auf einer Kirsche oder einem hart gekochten Ei rumdrückst, das korreliert besser mit Synovitis. Ne? Das ist ja dann, die Kapsel ist ja entzündet, verdickt. Das heißt, das fühlt sich jetzt nicht an, wie wenn du ein geschwollenes Knie hast und da sind irgendwie 40 Milliliter Flüssigkeit drin, dass du da wie auf so einer Wasserbombe hin und her drücken kannst. Ne? Dieses Dancing Patella sein in so einem kleinen Gelenk. Hast du nicht so viel Platz, dass da so viel Flüssigkeit drin ist, dann fühlt sich das halt, wenn du drauf rumdrückst, eher so an, als wenn du halt auf einem hartgekochten Ei, vielleicht, wenn da viel Wasser ist, so auf einem Schwamm rumdrückst. Ne? Das nochmal zur Entzündung, Entschuldigung, zur Untersuchung. Der andere Aspekt neben der Bildgebung ist natürlich das Labor. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel die Klassifikationskriterien für die rheumatoide Arthritis anguckst, wir sollen keine Patienten klinisch mit Klassifikationskriterien diagnostizieren, aber es ist ja trotzdem, die wichtigen Sachen sind da ja drin. Ne? Dann hast du als Einstiegskriterium zur rheumatoiden Arthritis muss ein geschulter, also Arzt, Physician Assistant, Nurse Practitioner, muss ein geschwollenes Gelenk sozusagen mal gesehen haben.
Okay.
Sonst kommst du gar nicht in
weiter.
Diese Klassifikation rein.
Okay.
Und dann kriegst du Punkte, wie viele Gelenke involviert sind. Also, wenn viele kleine Gelenke, rheumatoide Arthritis ist ja klassischerweise eine symmetrische Erkrankung der kleinen Gelenke, Füße, Zehen. Wenn du, sag ich jetzt mal, 10 kleine Gelenke, die dürfen dann auch nur druckschmerzhaft sein. Die müssen gar nicht, also eins muss geschwollen sein, der Rest darf dann wehtun beim Draufdrücken.
Aber wachsweich geschwollen oder kirschartig geschwollen, genau, oder im Knochenhart?
Nein. Es muss, du musst klinisch sagen, okay, das ist Entzündung. Ich komme da gleich nochmal drauf zu, wie wir das mittlerweile jetzt dann auch noch verifizieren. So, und dann, wenn du viele kleine Gelenke hast, dann bist du eigentlich schon da, wenn du dann auch noch erhöhte Entzündungsparameter hast. Mhm. Ne? Also die Kriterien haben Entzündungswerte, haben die Rheumafaktor CCP-Antikörper, die Dauer, eine rheumatoide Arthritis hält, ist ja eine chronische Erkrankung, also da ist mehr als 6 bis 12 Wochen, weil so eine virale Erkrankung, eine Pseudogicht oder solche Sachen, das ist halt normalerweise nach 6 bis 12 Wochen gut, auch wieder weg. Mhm. Ne? Also muss länger sein und dann wie viele Gelenke das sind. Mhm. So, und das heißt, worauf wollte ich hinaus? Die Entzündungswerte. Ne? Wenn du gesagt hast, was ist, Patient kommt zu uns, was wollen wir wissen? Wenn du einen Patient bei uns unterbringen willst, dann wäre es großartig, wenn auf der Überweisung sozusagen draufsteht, hat ein geschwollenes Gelenk, CRP ist so und so und im Röntgen war das und das.
Okay.
Dann können wir schon sehr gut reagieren, wie schnell wir den unterbringen müssen und ob wir wahrscheinlich eine Fingerpolyarthrose oder eine rheumatoide Arthritis vor uns haben.
Ja.
Jetzt hatten wir gerade das mit den Gelenken gesagt. Was wir natürlich jetzt routinemäßig machen, ist ein Ultraschall. Ja, also du kannst mit toller Qualität ein arthrotisches Gelenk von einem arthritischen Gelenk im Ultraschall unterscheiden, indem du einmal guckst, ob die eine Kapselerweiterung, also ein Gelenkerguss haben, und dann schaltest du dir noch einen Powerdoppler drauf, und wenn dann du in einem Gebiet wie einer Gelenkkapsel, wo ja eigentlich keine Gefäße sein sollten, ein Powerdoppler-Signal hast, dann hast du die Entzündung eigentlich schon drin.
Also im Prinzip eine Vaskularisation der Kapsel, hatte ich richtig verstanden.
Ganz genau.
Okay. Und das geht für jedwede Gelenke, auch für die kleinen Fingergelenke? Oder?
Ja, also geht wunderbar. Ne? Wir haben dann so ein Hockeystick sozusagen, das ist so ein kleines hochauflösendes Ding. Ja. Wir machen einen normalen Linealschallkopf für Knie, Sprunggelenk, solche Sachen. Das Einzige, wo du halt manchmal mehr brauchst, ist, wenn du ein Hüftgelenk guckst, je nachdem, wie die Patienten sozusagen dick oder dünn sind. Aber du kommst an diese Gelenke eigentlich fast überall ran.
Was könnte man denn auch was bei einer Arthrose im Ultraschall sehen? Oder ist das, wie gesagt, Domäne des Röntgens?
Natürlich siehst du in der Arthrose jetzt nicht so eine Sklerosierung oder sowas. Aber du siehst natürlich, ob die Gelenkfläche glatt ist oder Osteophyten dran sind. Natürlich darfst du auch bei einer Arthrose einen Gelenkerguss haben.
Ja.
Aber jetzt sind wir wieder bei dem Low-Grade, High-Grade. In meiner Erfahrung ist es so, dass so eine Arthrose dir nicht ein Power-Doppler-Signal gibt, wie das dir eine rheumatoide Arthritis oder eine Gicht oder so macht.
Ja, okay, gut. Also klinische Untersuchung wichtig, Distributionsmuster der gefallenen Gelenke, klinische Untersuchung, wie gesagt, mit Gelenkschwellung, Labor, Röntgen und Sono. Und das reicht euch oder was fehlt noch zur Diagnose? Piekst du irgendwo rein manchmal in Gelenke?
Ja, also ganz wichtiger Punkt. Wenn du ein geschwollenes, heißes Gelenk hast, dann musst du halt erstmal an eine Infektion denken. Ja, und das heißt, das predige ich bei uns, so habe ich es gelernt, dass über einer Monoarthritis unbekannter Ursache nicht die Sonne unter- und aufgehen darf.
Ja.
Also wenn man das selbst nicht kann, dann muss man halt seinen freundlichen Rheumatologen, Chirurgen, irgendjemand muss da reingucken und dann das Punktat für Zellzahl und für die Kultur wegschicken.
Okay.
Danach kannst du da Antibiotika anfangen, kannst du Cortison geben, weil du hast ja, ne, das ist wie mit den Blutkulturen, du hast ja erstmal Gewebe
reserviert.
Ne? Ja. So. Das ist aber, jetzt muss man, das ist wichtig zu wissen, die meisten bakteriellen Arthritiden sind ja nicht Inokulationstraumata, sondern das ist ja eine hämatogene
Aussaat.
Ja. Und das heißt, da hat jemand eine Bakteriämie gehabt.
Mhm.
Das heißt, die sind potenziell septisch. Das heißt, darum ist das so wichtig, die Mortalität von bakteriellen Arthritiden ist tierisch hoch. Also wenn du, jetzt gehe ich da nochmal drauf, wenn du mehrere Gelenke hast, die bakteriell besät sind, hast du Mortalitäten bis 25%. Mhm. Ja, das ist vielleicht bei einer Monoarthritis noch nicht so, aber wenn du mehrere Gelenke hast, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du eine Endokarditis hast und dass der Pans richtig, richtig krank ist. Und das heißt, wenn jetzt jemand in deine Notaufnahme kommt, der ein, zwei geschwollene oder drei, vier geschwollene Gelenke hat, der aber nicht septisch aussieht, dann ist es
ja
unwahrscheinlich,
ja,
dass das bakteriell ist. Aber das weißt du bei einem einzelnen Gelenk halt weniger.
Ja.
Und das andere, was immer uns da täuschen kann, ist eine Gicht. Ja, also eine akute Gicht, das ist ja auch so ein Zytokinsturm-Geschichte. Ja. Die können auch mal, ne, normal in einem Gelenkerguss sind so irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 300 und 1000 Leukozyten.
Mhm.
Die Arthritis, so eine Rheumatoidarthritis, ist halt irgendwas, es ist jetzt alles pauschal, ne? Es gibt immer Ausnahmen, aber
klar,
wenn wir jetzt mal pauschal denken wollen, ist irgendwas so zwischen, was weiß ich, 3000, 10.000, 20.000, so eine Gicht. Oder auch eine bakterielle Arthritis kann dir schnell mal 50 bis 100.000 Zellen machen.
Also eine andere Dimension.
Ganz andere Dimension. Mhm. Aber nur weil du jetzt 80.000 Zellen hast, weißt du halt immer noch nicht, ob das Bakterien oder Gicht sind. Darum ist es dann sehr elegant, wenn du ein Polarisationsmikroskop hast und gucken kannst, ob du die Kristalle findest. Und das Interessante, um jetzt mal wieder auf unsere Geriatrie zurückzukommen, ist, dass all die Erkrankungen, über die wir jetzt gesprochen haben, bei alten Menschen einfach häufiger sind.
Ja.
Ne? Und das heißt, ich will nicht sagen, dass es straightforward einfach ist, bei einem 45-Jährigen eine rheumatoide Arthritis zu diagnostizieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieser 45-Jährige infektanfälliger ist, Arthrose hat, eine Chondrokalzinose hat, das ist halt alles viel seltener. Ne? Ältere Menschen sind infektanfälliger, ältere Menschen können solche Sachen schneller entwickeln, haben Arthrose häufiger. Und deshalb, wenn du so einen alten Menschen hast, dann musst du halt differenzialdiagnostisch fitter sein und dir ein bisschen mehr Zeit nehmen.
Ja, jetzt will ich nochmal kurz zurückspringen, weil du gesagt hast, du guckst dir Kristalle an und Kristalle werden Beweisen für eine Gichterkrankung und nicht für eine Entzündung. Ne? Das.
Also nimm die Gicht. Gicht ist auch Entzündung.
Ja.
Aber wenn du diese wunderschönen nadelförmigen, doppelbrechenden Kristalle da drin hast, dann weißt du schon, kannst du das schon als gute Erklärung sehen. Du kannst auch, wir haben ja schon über die Pseudogicht, auch diese Kristalle können wir im Mikroskop sehen. Die sind dann nicht nadelförmig, sondern so rhomboidförmig.
Ja.
Natürlich gibt es auch Fälle, wo jemand mit Gicht eine bakterielle Arthritis noch dazu kriegt. Ja, aber wie gesagt, das sind jetzt also das
seltene Spezialkonstellationen.
Genau.
Und das Thema nochmal auch erregerbedingte entzündliche, ja meistens Monarthritiden abzuschließen. Gibt es auch virale Erreger oder gibt es auch? Ist das häufiger oder?
Also die klassische Sache ist Pavo-B19 zum Beispiel. Die sehen aber eher dann aus wie rheumatoide Arthritis. Also viele kleine Gelenke.
Mhm.
Die Hepatitis C kann das machen.
Mhm.
Jetzt gibt's so die ganzen, weißt du, so Chikungunya-Viralen. Also, ne, wenn jemand irgendwo gerade sonst woher also kommt. Ne, aber ja, die Antwort ist ja, nur virale Sachen sind meistens mehr kleine.
Okay.
Eher wie eine rheumatoide Arthritis.
Ja.
Und dann haben wir natürlich noch das große Thema der Borreliose.
Ja.
Seid ihr als Neurologen, glaube ich, auch immer gut dabei.
Ja.
Das ist meistens ein geschwollenes Knie.
Aber passt ja auch ins Bild. Also ein Gelenk, Monarthritis, wie gesagt, und Borrelien als bakterieller Erreger, das kann sogar ich mir noch merken.
Ja.
Genau, prima. Wir hatten noch gesagt, oder in Vorbereitung auf das Gespräch, du wolltest auch nochmal auf den Begriff dieser Pfropfarthritis hinweisen. Das hat ja vielleicht auch noch nicht jeder gehört. Was verbirgt sich denn dahinter?
Genau, also auch wieder so wie die Arthrose, ein rein deutsches Wortgeschöpf. Letztendlich hast du eine Arthritis, die sich auf eine Arthrose drauf pfropft.
Mhm.
Also, alter Mensch, wie ich schon beschrieben habe, darf Fingerpolyarthrose haben, weil viel Handwerker gearbeitet. Und jetzt entwickelt dieser Mensch im Alter von 60, 65 Jahren eine rheumatoide Arthritis. Ja. Und dann hast du halt Arthrose, aber zusätzlich diese arthritischen Zeichen, über die wir jetzt schon gesprochen haben.
Ja.
Und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Thema. Dann musst du ja unterscheiden, wo kommen die Schmerzen her?
Ja.
Weil der Patient hatte ja wahrscheinlich durch seine Arthrose vorher auch schon Schmerzen.
Ja.
Die waren aber, wie wir jetzt schon gesagt haben, ja eher belastungsabhängig. Ja. Ne? Vielleicht, wenn der im Garten gearbeitet hat oder der macht immer noch hobbymäßig seine Schreinereien, dann tun dem halt am Ende des Tages die Finger weh, weil er viel gemacht hat. Diese Pfropfarthritis, wie wir das jetzt schon definiert haben, würde ihn ja eher nachts wach halten, in den Morgenstunden verrückt werden lassen und er kann sich morgens nicht mehr das Brot schmieren oder die Zähne putzen, weil er sein Messer oder seine Zahnbürste nicht halten kann. Wenn du so jemandem jetzt sagen würdest, passen Sie auf, alles klar, ich weiß, was Sie haben eine Pfropfarthritis, natürlich kriege ich sie wieder schmerzfrei, dann stimmt das nicht.
Ja.
Weil natürlich kannst du mit unseren Rheumamitteln, können wir ja gleich drauf eingehen, die Entzündung rausholen.
Ja.
Aber ich glaube, wir wissen leider alle, dass wir immer noch keine guten Medikamente gefunden haben, die die Arthrose rückgängig machen.
Ja.
Und damit wird dieser Patient, selbst wenn du jedes Fünkchen Entzündung aus seiner Gelenken eliminiert hast, immer noch Funktionseinschränkungen haben und immer noch Schmerzen haben.
Ja. Also löst du das Problem denn tatsächlich jetzt klinisch anhand der anamnestischen Angaben? Denn ich stelle mir vor, wie gesagt, haben wir auch besprochen, Polyarthrose, auch also veränderte Gelenke, knochenhart zu sagen, wie viel, ich bleibe jetzt immer bei diesem Kirschenbild, wie viel Kirsche kommt denn da noch rein zusätzlich? Kann man das klinisch irgendwie differenzieren oder machst du das tatsächlich über vielleicht Labor und über Anamnese?
Also, auch bei denen spürst du die Gelenkschwellung noch. Bei denen ist der Ultraschall dann wieder eine wunderbare Waffe im Armamentarium, weil du halt dir das dann ansehen kannst. Natürlich sollte eine Arthrose dir jetzt nicht einen CRP von 3-4 Milligramm pro Deziliter machen. Ne? Womit wir jetzt auch, ich gehe da jetzt auch nochmal einen kleinen Abschlenker, Abbieger. Ältere Menschen mit ihren Veränderungen im Immunsystem dürfen natürlich auch eine Low-Grade-Entzündung im Blut haben.
Ne?
Also nehmen wir mal eine BSG, da wissen wir alle, dass bei einem, also Blutsenkungsgeschwindigkeit, dass bei einem jungen Menschen, die irgendwie bei 10-20 Millimeter in der Stunde sein sollte, in der ersten Stunde, das ist beim alten Menschen, macht mich es nicht nervös, wenn der eine Blutsenkungsgeschwindigkeit von 30-40 hat, weil der vielleicht oder sie ein bisschen Anämie hat, dann hat er ein bisschen mehr Immunglobuline. Ne? Das ist ja sozusagen die Veränderung, die im Alter dazukommen können. Da ist das CRP auf jeden Fall die bessere Geschichte. Wir benutzen viel mehr mittlerweile CRP, weil es einfach schneller rauf, schneller runter geht, nicht so viel durch andere Krankheiten mit beeinflusst wird. Aber ein alter Mensch darf auch mit einem, wenn wir jetzt 0,5 als normal haben, mit einem CRP von, was weiß ich, 0,8, 1,0 rumlaufen, ohne dass man direkt sagen muss, oh, diese Gelenkveränderung, die du hast, ist bestimmt Rheuma. Das ist beim jungen Patienten schon wieder eine andere Geschichte, weißt du? Und so ist das in jedem Fall, jetzt, ich mach's mal noch blöder, das ist bei den Rheumafaktoren genauso.
Ja.
Ja, also das heißt, wenn dein Immunsystem mal 70, 80 Jahre alt ist, dann sind Rheumafaktoren sind ja letztendlich Antikörper gegen die IG-Fragmente.
Ja.
Da ist genug durch deinen Körper durchgelaufen, dass da irgendwelche Immunzellen schon mal einen kleinen Fehler in der Programmierung haben und ein paar Rheumafaktoren haben. Und das heißt, so ein grenzwertiger, leicht erhöhter Rheumafaktor bei einem älteren Menschen oder ein positiver Anatiter
macht dich nicht nervös.
Also natürlich gucken wir dann mal dahin, aber es ist genau wie du sagst, ne? Das ist häufig so, dass wir darauf nicht mehr die Diagnose basieren können. Und das ist jetzt zum Beispiel das Interessante. Jetzt habe ich dir ja gerade schon von den Klassifikationskriterien erzählt. Die funktionieren bei alten Menschen halt einfach nicht so gut. Ne? Ich habe jetzt, du kannst dir vorstellen, wenn du eine Fingerpolyarthrose hast, hast du ganz schnell 10 schmerzhafte Gelenke. Ja. Und jetzt hast du noch einen grenzwertigen Rheumafaktor.
Ja.
Und schwuppdiwupp würdest du die Kriterien, die Klassifikationskriterien für eine rheumatoide Arthritis erfüllen.
Ja.
Obwohl du halt 75 bist und eine Fingerpolyarthrose hast.
Das heißt, erstmal, es kann sehr diffizil werden. Die Frage, die sich jetzt für mich anschließt, du hast ja so schon einiges an potenziellen Differentialdiagnosen auch genannt für Gelenkschmerzen, Schwellungen oder Erkrankungen auch. Wenn man nochmal das auf die rheumatoide Arthritis runterbricht, die ja durchaus auch im jüngeren Erwachsenenalter losgehen kann und dem die Late-Onset rheumatoide Arthritis entgegenstellt, ist das, also hat man so die Vorstellung, dass das die gleiche Erkrankung ist oder ist das eher ein Spektrum oder zwei Pole eines Spektrums? Es spielen da andere Mechanismen eine Rolle. Ist das umstritten in der Rheumaszene? Wie bewertest du das?
Ist tatsächlich noch unklar. Also du hast die Begriffe schon super genannt. Wir reden von einer rheumatoiden Arthritis und einer Late Onset, Early Onset, Late Onset. Und da gibt es mehrere Kohortenstudien, die mal geguckt haben, wie sieht das aus. Ich finde den Punkt, den du gerade gemacht hast, auch nochmal sehr wichtig, bevor ich jetzt darauf eingehe. Wir müssen natürlich zwischen Patienten unterscheiden, die mit 40 ihre rheumatoide Arthritis gekriegt haben, die ich mit 75 betreue. Und dem Patienten, den ich mit 75 mit einer neu diagnostizierten rheumatoiden Arthritis betreue. Weil jemand, der jetzt schon 30 Jahre rheumatoide Arthritis hatte, der darf natürlich ganz viele Schäden durch diese Entzündung akkumulieren und hat vielleicht deshalb Funktionseinschränkungen. Jemand, der mit 75 das erste Mal kommt, darf vielleicht Schäden durch seine Arthrose haben. Und gar nicht durch die Entzündung.
Oder andere Erkrankungen.
Oder andere Erkrankungen. Und kommt jetzt damit. Ne? Und das heißt, das eine ist ja dann wirklich eine akute neue Geschichte. Und der andere hat vielleicht Beschwerden, die eher darauf bestehen, dass schon seit 20 Jahren immer wieder irgendwann mal ein Schub aufgetreten ist. Letztendlich, wir reden jetzt mal darüber, dass wir Neudiagnose mit 30, 40 von Neudiagnose mit 65, 70 unterscheiden wollen. Und die klassische Early-Onset-Rheumatoide-Arthritis ist das, was ich dir beschrieben habe, was in diesen Klassifikationen viele kleine Gelenke, erhöhte Entzündungswerte, positive Autoantikörper und mehrere Monate. Bei der Late-Onset sind öfter auch die größeren Gelenke involviert. Die Antikörper gar nicht mehr so klassisch. Und das ganz Besondere ist, dass wir so einen Typ haben, den wir Polymyalgieformbeginn nennen. Also das heißt, es gibt so ein Spektrum von Patienten, die halt mit so einer klassischen Polymyalgia rheumatica auftreten. Also plötzlicher Beginn, ich komme nicht mehr aus dem Bett, meine Schultern symmetrisch, mein Becken symmetrisch, Oberschenkel und du schleichst auch nur mit Cortison an meinem Zimmer vorbei, ne, 20 Milligramm und alles das super. Nächste Mal hüpfe ich dir wieder über den Flur. Das ist so die klassische PMR, aber es gibt auch noch die Patienten, die haben diese Schulter-Beckenbeschwerden, die ja nicht klassisch Gelenkschwellungen machen, weil das eher so ein peritendinitischer Prozess ist, positischer Prozess. Die haben aber trotzdem auch noch dann geschwollene Gelenke, vielleicht ein geschwollenes Knie, zwei, drei geschwollene Finger. Aber die sprechen auch sehr gut auf Cortison an. Ja, also das heißt, man soll nie jetzt schwarz-weiß machen, aber die älteren Patienten sind eher charakterisiert durch auch Manifestationen der größeren Gelenke, Ich hatte jetzt schon gesagt, dass die Antikörper da viel unspezifischer mit tatsächlich Outcomes korreliert sind. Insofern muss man, glaube ich, wenn man bei so einem älteren Menschen ist, auch nochmal einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, das habe ich im Lehrbuch gelesen unter wie sieht eine rheumatoide Arthritis aus? Ach ja, nee, bei dem älteren Menschen ist das vielleicht doch ein bisschen anders.
Ja, also für mich verschwimmen da tatsächlich auch so ein bisschen die Grenzen, ne? Wieder einfach, was gibt's an Vorschäden, auch an Gelenkvorschäden, wie viel Arthrose ist vielleicht dann in einem Gelenk schon, ne? Aufs Labor kann ich mich nicht mehr so richtig verlassen. Irgendwie, wenn du sagst, große Gelenke dabei, Knie, Hüfte, Schulter, wie gesagt, sind ja auch Gelenke, die häufig einfach dann von der Degeneration mit betroffen sind, ne? Und also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, manchmal da auch sich festzulegen und eine Behandlung vorzugeben, in welche Richtung es jetzt weitergeht.
Das ist auch so. Also, und ich glaube, das macht es auf der einen Seite interessant für uns, aber auch manchmal frustrierend. Und letztendlich ist die Rheumatologie für mich oft ein kompliziertes, größeres Puzzle. Und wenn du halt nach den ersten 3-4 Puzzleteilen noch nicht weißt, was es ist, dann musst du halt weiter puzzeln. Und darauf kommt es halt dann an. Ne? Das heißt, wenn du halt noch nicht, wenn der dir in die Notaufnahme läuft, sagen kannst, klipp und klar ist eine Polymyalgie Rheumatica, dann, wenn da ein geschwollenes Gelenk ist, dann musst du halt Flüssigkeit gucken, um dann irgendwie zu gucken, wie ist denn die Leukozytenanzahl? Ist das jetzt eher, ne, was mit Kristallen und hoher Zellzahl oder ist das so in diesem Rahmen von der rheumatoiden Arthritis? Ja. Finde ich Kristalle, finde ich nicht Kristalle? Wie du schon gesagt hast, wie sieht das im Röntgen aus? Wie sieht der Ultraschall aus? Und am Ende muss man ganz ehrlich sagen, ist es dann das Gesamtbild. Ne? Wenn ich jetzt jemanden habe, der hat einen positiven CCP-Antikörper, also die spezifischeren zitrullisierten Peptide, am besten ist der noch dreistellig, dann wird der bei uns letztendlich, egal mit welchen Symptomen der kommt, mit einer Diagnose einer rheumatoiden Arthritis das Krankenhaus verlassen. Ja? Das ist beim Rheumafaktor schon zum Beispiel nicht so. Ja. Ja? Also das heißt, haben wir immer wieder, jetzt haben wir einen Rheumafaktor, die sind bei uns unter 14, ist normal, der ist jetzt 25 oder so. Und im Röntgen, der hat geschwollene Hände. Und im Röntgen sehen wir jetzt aber gerade im Handgelenk eine Chondrokalzinose, machen einen Ultraschall und dann hat er ein bisschen Knieschwellung und dann punktieren wir das Knie und dann finden wir noch da auch noch CCPD-Kristalle. Dann bist du schon wieder dabei, wiegst du jetzt, ne, was ist schwerwiegender, der grenzwertige Rheumafaktor oder diese Kristalle?
Kann man sich ein Dilemma schaffen.
Genau. Ja. Und dann brauchst du, glaube ich, einfach so ein bisschen klinische Erfahrung, also eine klassische Chondrokalzinose, Pseudogicht, liebt die Knie, das Handgelenk und MCP 2 und 3. Okay. Frag mich nicht, warum es MCP 2 und 3 und nicht 4 und 5 ist. Ja. Ja, dafür ist es zum Beispiel so, dass die rheumatoide Arthritis gerne die ersten Erosionen im MCP 5 am Fuß und an den MCPs an den Händen macht.
Ist es wirklich so? Ja.
Frag mich nicht, wie häufig, da habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber das sind so Sachen, wenn bei unserer radiologischen Besprechung da jemand sagt, ist eine Erosion bei MTP5, dann ist das für uns, das macht zum Beispiel eine Chondrokalzinose eher nicht. Nur das ist halt nicht bei jedem so. Ne? Ja. Das heißt, du hast so bestimmte Sachen, wie so einen positiven CCP-Antikörper oder die Verkalkung im Handgelenk, wo wir dann halt sagen können, okay, jetzt können wir das ein bisschen voneinander separieren.
Und es geht ja einfach auch viel um Mustererkennung. Ne? Das ist ja ein Muster, was euch völlig geläufig ist. Ne? Und wir in der Neurologie haben ja auch Muster sozusagen, wo wir hellhörig werden. Ich glaube, das ist dann einfach auch sehr viel klinische Erfahrung. Aus Gründen der Zeit würde ich eigentlich fast gerne noch so ein bisschen Richtung Therapie umschwenken und auch gerade bei der Therapie des älteren Menschen nochmal auf ein paar Besonderheiten hinweisen, oder wir wollen das machen. Du hast ja schon Differentialdiagnosen angerissen, da hätte man sicherlich auch nochmal eine halbe Stunde verplaudern können. Ich möchte zumindest darauf hinweisen, dass du ein total gutes, lesenswertes Kapitel geschrieben hast zu solchen Problemstellungen, was in einem Lehrbuch zur Geriatrie im Kolama Verlag erschienen ist. Das heißt, alle, die nochmal tiefer da reingehen wollen und sich auch differenzialgenossisch belesen wollen, dem sei dieses Kapitel wärmstens ans Herz gelegt. Und wir haben jetzt über Unterschiede in der Diagnostik und vielleicht auch in der klinischen Symptomatik bei älteren, bei geriatrischen Patienten, so im rheumatologischen Krankengut gesprochen. Und wir haben schon gesagt, also die unterscheiden sich. Es gibt andere Aspekte im Vergleich zu Jüngeren. Spiegelt sich das auch in der Therapie wieder bei älteren Menschen oder muss ich vielleicht auch andere Dinge noch berücksichtigen?
Genau, das, ich glaube, das war, als wir das jetzt vorbereitet haben, uns beiden sehr wichtig. Letztendlich kann man pragmatisch sagen, Cortison hilft immer. Ne? Ja. Also das, ob ich jetzt eine Chondrokalzinose, eine rheumatoide Arthritis, eine Gicht behandle, das, was am schnellsten und am effektivsten wirkt, ist tatsächlich das Cortison. Ja. Ja, und deshalb, jetzt auch nochmal für die Hörer, ist es natürlich schwierig zu sagen, passen Sie auf, Herr Müller, Sie haben jetzt eine Gelenkschwellung, ich überweise Sie mal zum Rheumatologen, fangen Sie schon mal mit dem Cortison an. Mhm. Ja, weil wir wissen alle, wie lange man wartet, bis man einen Termin beim Rheumatologen hat. Ja. Bis dahin, unter 20 Milligramm Cortison, alles weg. Geht er zum Rheumatologen und sagt, ich weiß jetzt nicht genau, warum ich hier bin. Und der Rheumatologe sagt, kommen Sie mal wieder, wenn Sie kein Cortison mehr nehmen und Sie wieder Gelenkschwellung haben. Also das heißt, natürlich will ich jetzt niemanden lange leiden lassen, aber das muss man sich bewusst sein, dass wenn man das macht, dem geht's innerhalb von einer Woche schon recht gut. Und wenn es denen nicht gut geht, dann stimmt wahrscheinlich diese Diagnose nicht. Ja. So. Aber hinter dem Cortison ist es tatsächlich so, dass wir für die unterschiedlichen Erkrankungen auch unterschiedliche Medikamente haben. Und wir klassifizieren ja im Moment, in der Rheumatologie gibt es ja mehr als 400 Erkrankungen, das immer noch historisch basierend auf den Symptomen. Mhm. Und ich möchte mal die Prognose wagen, dass auch noch in unserer Tätigkeit diese Erkrankungen alle nochmal einen anderen Bedeutung kriegen, weil wir die wahrscheinlich alle eher pathophysiologisch definieren. Also dass es dann IL-1-getriggerte Erkrankungen gibt, IL-6-getriggerte Erkrankungen, TNF-alpha-getriggerte Erkrankungen kriegen, weil wir mittlerweile dieses Wissen haben, wie diese Signalwege funktionieren. Ja, und die Chondrokalzinose und die Gicht sind klassische IL-1-Erkrankungen. Ja, also da hast du einen Fremdstoff, wie du ein Bakterium hast und so ein, da gibt es einen Mechanismus in dem IL-1-Pathway, dass das so ein Dump, ja, so ein Danger-Molekül ist und das wird halt über diesen Caspase-Weg dann internalisiert und dann wird halt ohne Ende IL-1 produziert. Und wenn du einem Gichtpatienten Canakinumab oder Anakinra, also einen spezifischen IL-1-Blocker gibst, dann geht es denen nach ein, zwei Tagen wieder gut. Ja. Ja, jetzt sind diese Medikamente natürlich so teuer, dass du das nicht bei jedem machen kannst, weil mit Colchicin, was Centbeträge sind, geht das auch. Ja. Nur dauert halt ein bisschen länger. Ne? Aber Colchicin würde für eine IL-6 TNF-Alpha getriggerte rheumatoide Arthritis zum Beispiel nicht helfen. Ja. Ne? Wohingegen zum Beispiel ein TNF-Alpha-Blocker wenig bei einer Chondrokalzinose macht. Und insofern glaube ich, dass wir da noch viel lernen werden. Um jetzt auf deine Frage zu beantworten, beim alten Menschen beobachte ich, dass es oft so ist, dass wir einfach beim Cortison bleiben. Und das ist gefährlich. Mhm. Ja, also es gibt wenig Medikamente, die mehr Nebenwirkungen haben als zu hoch dosiertes Cortison dauerhaft.
Ja.
Ja, also auch da könnten wir wahrscheinlich eine halbe Stunde jetzt von Hacke bis Nacke durch diese ganzen Diskussionen, durch die ganzen Nebenwirkungen durchgehen. Nur wir lernen jetzt mittlerweile, dass es wichtig ist, so wenig wie möglich Cortison zu geben und es in Ordnung ist, auch bei älteren Menschen diese disease-modifying anti-rheumatic drugs, DMARDs, wo es ja die konventionellen gibt, also sowas wie Methotrexat, Leflunomid, Sulfasalazin, Hydroxychloroquin, die Biologika, TNF-Blocker, IL-6-Blocker und jetzt gibt es halt seit ein paar Jahren auch noch synthetische, das sind im Moment diese JAK-Inhibitoren, dass das auch in Ordnung ist, bei den älteren Menschen zu geben und dass natürlich ältere Menschen anfälliger sind für Nebenwirkungen. Und jetzt sind wir bei diesem Thema, dass ich natürlich wissen muss, dass ein älterer Mensch häufiger Infektionen kriegt.
Ja.
Dass ein älterer Mensch häufiger Medikamentenunverträglichkeiten kriegt. Knochenmarkprobleme, ob das jetzt Leukopenien, Anämien, Thrombozytopenien sind. Das ist alles häufiger. Ich will nur hier jetzt einmal sagen, es ist nicht so, dass das unter Cortison weniger riskant ist, als wenn man jetzt einen MTX oder einen Adalimumab oder so einsetzt. Und letztendlich muss ich mir diesen Patienten angucken. Ja, und wir haben, wo du jetzt gerade schon von Publikationen gesprochen hast, ich habe die Ehre gehabt, mit so einem internationalen Netzwerk in dem Lancet Rheumatology, was eigentlich auch ein ganz gut anerkanntes Journal ist, so eine Serie über geriatrische Rheumatologie zu schreiben.
Okay.
Und da haben wir in einem dieser Artikel über die Multimorbidity, also wie versorge ich halt einen Patienten, der viele geriatrische Probleme hat, weil du dir sicher vorstellen kannst, wenn du jetzt jemanden hast, der 75, 80 ist, der 5 verschiedene also dauerhafte Erkrankungen hat, 10 Medikamente nimmt, vielleicht noch ein bisschen kognitiv eingeschränkt ist, den stellst du mal nicht eben in einem 10-Minuten-Termin auf einen Biologikum ein. A, weil er vielleicht durch seine kognitiven Einschränkungen das gar nicht so schnell verarbeiten kann. B, weil wenn du in der Leitlinie guckst und die Fachinformation guckst, der auf mindestens 4 Kontraindikationen und Interaktionen hat.
Ja.
Und da musst du halt, und das sind diese, das ist, der Artikel geht über die 5 M's. Also das ist so ein Gedankenmodell. Muss ich mal gucken, ob ich es jetzt zusammenkriege. Mind, also für die kognitiven Geschichten. Mobility für Mobilität. Medication für Polypharmazie. Solche Sachen, was habe ich jetzt, jetzt kriege ich wieder eins nicht hin. Mind matters. So, aber das, worum es mir geht, ist das What matters most.
Ja.
Und du hast halt bei älteren Menschen, das seht ihr sicherlich auch, Patienten, denen ist ihre Rheuma, ihre Mobilität total wichtig.
Mhm.
Und bei den Patienten kannst du halt sagen, okay, da ist eine Priorisierung. Dem ist wichtig, dass er wenig Gelenkschmerzen hat, dass er viel mobil ist. Und deshalb bin ich als Rheumatologe jetzt auch wichtig und mein Medikament trumpft vielleicht ein paar andere.
Mhm.
Aber es gibt auch immer wieder Patienten, die halt sagen, wissen Sie was, meine Depression oder wie es meiner Frau geht oder meine Inkontinenz ist viel wichtiger.
Mhm.
Und die Medikamente, die Sie mir jetzt verschreiben wollen, wenn die dafür sorgen, dass meine Herzinsuffizienz schlechter wird, dann halte ich lieber die Schmerzen aus. Und das heißt, dieses What matters most to the patient ist bei jemandem, der halt multimorbide ist, viel komplizierter als bei einem arbeitsfähigen 45-Jährigen, der halt sagt, natürlich brauche ich keine Gelenkschmerzen. Da habe ich keine, ich muss ja wieder arbeiten.
Ja.
Ne? Und da muss man sich halt die Zeit nehmen. Und da haben wir halt gelernt, dass so ein systematischer Ansatz, dass man all diese Sachen einfach mal abklopft, viel hilfreicher ist, als zu sagen, oh Gott, hier ist jemand, der hat 20 Probleme, das kriege ich nie irgendwie organisiert.
Ich meine, so als Außenstehender empfinde ich rheumatologische Therapie per se immer schon als relativ komplex. Ne? Das ist ja nochmal ein Faktor, wie gesagt, der es zusätzlich verkomplizieren kann. Ne? Ich meine, ich finde den Ansatz gut. Ne? Was ist das Hauptproblem oder was ist das Hauptsymptom, das Hauptleid, was besser werden soll, sich dann vielleicht auch aus deiner Sicht als Rheumatologe ein Stück weit zurückzunehmen und nicht bis ans Ende alles durchzudrücken, ne? Dass halt der Gelenkschmerz, die Arthritis unter Kontrolle ist, andere Probleme auftreten. Ne? Aber es ist ein komplexes Problem, ne?
Genau, und weil das so komplex ist, du hast mich da jetzt gerade, da wollte ich reingrätschen, auf die Idee gebracht, dass ich das noch gar nicht gesagt habe. Grundsätzlich hat sich in den 90ern oder in den 2000ern etwas etabliert und das ist das Treat-to-Target in der Rheumatologie. Das heißt, wir haben definiert, was eine Remission ist, was eine niedrige Krankheitsaktivität ist, was eine moderate Krankheitsaktivität ist und was eine hohe Krankheitsaktivität ist. Und haben uns darauf geeinigt, dass moderate und hohe Krankheitsaktivität nicht akzeptabel ist. Also das heißt, wenn ein Patient kommt und du machst jetzt so ein halbwegs objektives Assessment, indem du auf den Gelenken rumdrückst, mhm. du guckst, wie viel Schmerz ist da, wie viel Schwellung ist da, wie fühlt sich der Patient damit, wie sind die Entzündungswerte, vielleicht noch Ultraschall, mhm. dass du dann halt sagst, okay, du bist in Remission, niedrig, hoch, und dass, wenn du eine moderate bis hohe Krankheitsaktivität hast, dann musst du die Therapie eskalieren. Mhm. Das darfst du sozusagen nicht jetzt 3 Monate mhm. laufen lassen. Wenn da niedrige Krankheitsaktivität oder Remission ist, kannst du sagen, lass mal so laufen, kannst du vielleicht sogar sagen, deeskalieren wir mhm. ein bisschen, gehen wir mit der Dosis runter. Aber moderat bis hoch mhm. sollst du irgendwie reagieren. Mhm. Und das heißt, da haben wir wirklich jetzt Algorithmen, die es einfacher machen zu sagen, okay, hier ist jemand, der hat eine hohe Krankheitsaktivität, Neudiagnose, fange ich an, gebe ich Cortison. Erstes DMARD ist eigentlich immer Methotrexat, wenn es mhm. keine Kontraindikationen gibt. Und nach 3 Monaten muss ich wieder gucken. Wenn der von seiner hohen Krankheitsaktivität in Niedrig- oder Remission ist, können wir uns alle auf die Schulter klopfen und sagen, machen wir so weiter, schleichen das Cortison aus, see you in 3 months.
Und das sind immer so 3-Monats-Blöcke plus ja. minus so halt, genau. ne? wie es passt. Ne? Ja, ja.
Weil die Medikamente halt mhm. 1, 2, 3 Monate brauchen.
Ja.
B, weil das deutsche Gesundheitssystem in Quartalen denkt, müssen ja. wir ehrlich sein. Ja. Ne? So, und das heißt aber, wenn der nach 3 Monaten zurückkommt und immer noch moderate bis hohe Krankheitsaktivität hat, dann musst du halt sagen, ich muss wieder was machen.
Ja.
Und dann ist in dem Algorithmus halt drin, entweder du gehst mit dem Methotrexat hoch oder du nimmst noch ein neues Medikament ja. dazu oder du wechselst halt in die nächste Klasse.
Ja.
Und das hat es natürlich für diese Erkrankungen wie Psoriasis-Arthritis, wie rheumatoide Arthritis, wird schon komplizierter bei den Kollagenosen wie dem Lupus, weil ja. da die Erkrankungen diffuser sind. Mhm. Das hat es aber einfacher gemacht, weil du sagen kannst, wir haben uns alle darauf geeinigt, so sieht ein kranker, aktiver Patient aus. Und hier sind sozusagen Phase 3 Studien, die genau diese Patienten untersucht haben und dir sagen können, statistisch werden 50% der Patienten um 50% besser mit diesem Medikament.
Also es gibt relativ klare Leitplanken.
Genau.
Ja.
So. Jetzt sind wir aber wieder bei dem Thema, jetzt habe ich so einen Patienten und der hat aber noch eine Arthrose dort drunter.
Ja. Also ne? beim älteren Patienten.
Einen älteren Patienten ja, ja. und der hat da drunter eine Arthrose. Mhm. Den werde ich ja, wenn ich dem auf die Gelenke rumdrücke, auch wenn der keine Entzündung hat, mhm. wird der ja wahrscheinlich immer noch Gelenkschmerzen haben, weil der ja auch noch Schmerzen von der Arthrose kriegt. Mhm. Und das heißt, diese Treat-to-Target-Strategien sind halt auf jüngere Patienten ohne Komorbiditäten mhm. ausgelegt. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir so einen Patienten fragen, wie er im Alltag zurück zurechtkommt, ob er es schafft, zum Bus zu laufen, mhm. das ist bei einem 40-Jährigen recht klar. Ja? Ja. Wenn du jetzt aber einen 70-Jährigen hast, der eine COPD und eine Herzinsuffizienz ja. hat, der kann natürlich 0 Gelenkschmerzen haben und es trotzdem nicht ja. zum Bus schaffen oder seine Getränke nach Hause schleppen, weil er herzinsuffizient ist.
Das heißt, die ganzen potenziellen Komorbiditäten des älteren Menschen, was auch immer es ist, müssten eigentlich nochmal so einen Korrekturfaktor in diesem Konzept mit ja. einfließen lassen. Ja, ne?
ganz genau.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie das in der Neurologie ist, aber mhm. in vielen der Rheuma-Studien ist Alter auch ein Ausschlusskriterium mhm. und Multimorbidität ein Ausschluss. Mhm. Das heißt, in vielen dieser, ich kann das auch aus Pharma-Sicht verstehen, du willst ja eine möglichst homogene genau. Gruppe haben. Da wirst du natürlich die Leute, die wahrscheinlich nicht so gut auf dein Medikament ansprechen,
also raus.
Erstmal nicht rekrutieren wollen. Aber das ist natürlich bei einer älteren und ja. einer älter werdenden Gesellschaft ein großes Problem.
Es deckt natürlich auch nie die tatsächliche Versorgungsrealität dann später ab. Ne?
Absolut. Das wissen wir
auch. Ja.
Absolut.
Ja. Ja, aber also wie stellt man sich denn diesem Problem, was wir jetzt ja schön umrissen und skizziert haben, wie macht man das denn konkret? Also es ist dann, also fragst du die Menschen tatsächlich so, wie belastend ist jetzt das Symptom aus deinem Fachgebiet oder gibt es Dinge, die sie im Alltag mehr behindern, wo sie mehr Wert drauf legen? Wenn dem so wäre, kann es sein, dass das Medikament, was ich ihnen jetzt verschreiben würde, X oder Y verschlechtert? Oder also wie gehst du damit um, ganz konkret?
Also es gibt so in der Geriatrie ein paar Grundsätze mhm. Und genau, das Erste ist, ich versuche, also soll jetzt auch hier keiner glauben, dass ich dann so ein komplettes geriatrisches Assessment irgendwie für 30 Minuten bei jedem dieser Patienten, mhm. aber ich versuche, so ein Bauchgefühl zu entwickeln, wie gut der Patient in seinem Alltag ist, wie frail, gebrechlich der ist, wie resilient der ist. Und dann, wie du gesagt hast, dann versuche ich rauszufinden, wie doll ihn sein Rheuma jetzt oder sie einschränkt. Hab immer das Ziel, möglichst wenig Cortison zu haben. Das heißt, wenn ich schon die Entscheidung treffe, hier ist jemand, der braucht Cortison, um seine Symptome zu lindern, weil sie ihn oder sie belasten, dann sage ich im gleichen Atemzug aber, das können wir nicht dauerhaft machen, wir müssen dann einen DMARD hinterher schieben.
Aber kämpfst du um jedes Milligramm sozusagen, oder?
Also wir versuchen alle auf 5 oder weniger zu kriegen.
Okay.
So. Und die andere Sache ist, auf Englisch heißt das start low, go slow. Ja, das heißt, wenn so eine Standarddosis Methotrexat 15 bis 20 Milligramm pro Woche sind, fange ich bei einem älteren Menschen oft erst mit 10 Milligramm, 7,5 Milligramm an. Ne? Das ist bei Medikamenten, wo du die Dosis anpassen kannst, elegant. Bei den meisten Biologicals ist das ja eine Spritze für alle. Ja, dann ist das komplizierter. Da kannst du ja nicht sagen, spritze mal nur die Hälfte, sondern den einzigen Spielraum hast, ist, dass du halt sagst, ein Medikament, das alle 7 Tage gespritzt wird, spritzen sich das vielleicht erstmal nur alle 2 Wochen. Aber meistens ist es ja so, dass wir die Patienten in einem akuten Schub haben und sagen, jetzt müssen wir erstmal schnell die Entzündung rausholen, weil sie natürlich auch das kardiovaskuläre Risiko erhöht. Ne? Also du willst ja auch nicht dauerhaft viel Entzündung in deinem Körper haben. Und dann kann man hoffentlich im Verlauf den Fuß vom Gas nehmen, sodass es dann sozusagen andersrum ist. Aber ich glaube, auch wenn wir jetzt über Diabetiker mit Herzinsuffizienz, ne, wenn du dann die Entscheidung treffen musst, kriegt der 15, 20 oder 25 Milligramm Cortison. Das ist ja auch wieder so eine Abwägung. Natürlich fühlt er sich mit 25 Milligramm Cortison viel, viel schneller, viel, viel besser. Aber wenn du dafür dann auf einmal Insulin anfangen musst und mit den Wassereinlagungen bei der Herzinsuffizienz nicht mehr hinterherkommen kannst, also hat sich seine Lebensqualität von dem Patienten kein Stück verbessert. Ne?
Nee, ist
und deshalb, da ist es dann vielleicht besser zu sagen, okay, wir fangen halt nur mit 15 Milligramm an. Ja, das sind, aber auch da, wenn mich da jetzt jemand eine Pistole auf die Brust und sagen würde, schreib mal da ein Schema auf, wird das halt schwer, weil es letztendlich wieder so ein Graubereich ist.
Ja,
ne?
Ich glaube, das ist ja wie überall so, auch wenn es sich irgendwie platt und abgedroschen anhört. Ne? Also ich denke immer, Transparenz gegenüber dem Patienten hilft, das mit allen Vor- und Nachteilen offen zu besprechen. Ne? Auch so zumindest versuchen, zu skizzieren, wo man mittelfristig hin will oder muss. Ne? Und wie es so schön heißt, den Menschen einfach mitnehmen sozusagen.
Absolut.
Ne?
Also Schlagwort Shared Decision Making ist in der Rheumatologie auch ein großes Thema. Womit wir jetzt aber wieder bei den älteren Menschen sind, ich kann dir nicht sagen, wie oft wir dann über wirklich starke Medikamente, sagen wir mal, ne, wir reden über Rituximab, reden und dann machst du so eine Aufklärung und guckst in fraglose Augen.
Ja.
Und dann denke ich so, okay, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie der kognitive Status ist?
Ja.
Meistens fängt das dann damit an, dass du sagst, Herr Schneider, tragen Sie sonst Hörgeräte? Ja. Wo sind die? Ja. Zu Hause.
Ja.
Alles klar. Alles, was ich Ihnen in der letzten Viertelstunde
vergessen Sie
über Rituximab erzählt habe, machen wir wahrscheinlich nochmal, wenn Ihre Tochter Ihnen die Hörgeräte mitgebracht hat. Das sind so diese Kleinigkeiten, wo selbst ich, der das ja jetzt schon da sensibilisiert ist, immer wieder mich selbst erwische und sagt, du bist so ein Anfänger, dass du nicht bei diesen Basics anfängst und sagst, Herr Schneider, haben Sie jetzt einen Moment? Fühlen Sie sich wach genug? Können Sie mich hören? Können Sie sehen? Und können wir uns da jetzt mal drüber unterhalten?
Ja, es ist das, und selbst wenn die Aufklärung gelingt, es muss ja irgendwie auch gewährleistet sein, dass Herr Schneider dann auch zum Therapiemonitoring irgendwie es noch zum Hausarzt Absolut. Auch in 3 Monaten schafft. So, ne? Also man muss ja auch so ein bisschen antizipierbare Probleme zumindest mitbedenken.
Ja.
Irgendwie, ne? Ja, es ist echt, es ist kompliziert. Ne?
Und ich glaube, da sehe ich so ein bisschen unsere Rolle im Krankenhaus, stationär, Tagesklinik, dass man halt sagt, okay, dafür kommen die mal zu uns, weil wir die Zeit haben. So ist das System ausgelegt, weil die Niedergelassenen das einfach so nicht leisten können. So sind die Strukturen bei uns nicht, dass nicht man mal sagen kann.
Können, ne? Muss man fairerweise sagen. Ist so, zu viel.
Und deshalb denke ich, kann man, hier haben wir den Luxus, dass wir diese Vorarbeit, aber das ist auch unsere Arbeit, leisten können und man dann so ein Paket knüpft und dann sagt, so, jetzt Patient, mit diesem Paket gehst du zu deinem niedergelassenen Rheumatologen, gehst du zu deinem Hausarzt, besprichst das nochmal und hast alle diese Informationen hoffentlich dann zusammengesammelt.
Super. Ja, Björn, vielen Dank. Das war sehr dicht, sehr informativ, aber super spannend. Und es, wie ganz häufig, wenn ich so eine Folge mache, denke ich, da sind Probleme, die sind real und die muss man irgendwie adressieren. Aber es sind auch Probleme, über die sich viele Leute, einschließlich mir, so im Alltag gar keine Gedanken machen. Das berührt nicht unser tägliches Arbeiten, ist aber für Patienten trotzdem fundamental und fundamental wichtig. Und deshalb ist es auch gut, dass du erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen hast. Also vielen Dank fürs Kommen. Hat viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir bald nochmal zu einem anderen rheumatologischen Thema sprechen könnten. Und an alle da draußen sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.